Was Weihnachten uns lehrt. Den Text haben wir ja schon gelesen und vielleicht hat manch einer von euch gedacht, ja, das klingt ja nicht so weihnachtlich. Ja, wie schon der Einleitung, kein Esel oder keine Krippe oder kein Josef, keine Maria, keine Hirten. Aber wenn man den Text genauer anschaut, dann merkt man, er passt doch. Denn er trifft genau in den Kern von Weihnachten. Damals, zur Zeit, als das erste Johannesevangelium geschrieben wurde, war eine Zeit, da gab es Leute oder eine Bewegung, die die Menschwerdung Jesu in Frage stellten. Also nicht unbedingt Jesus, diesen geistlichen Jesus, diesen Gott Jesus haben sie schon gesehen, aber nicht die Menschwerdung. Sie haben gesagt, ja, das Menschwerdung, das muss man vielleicht auch ein Stück weit bildlich verstehen und so weiter. Die gnostische Bewegung. Denn diese Bewegung sagte, ja, das Geistliche, das ist gut, das ist von Gott, aber der Körper, der ist grundsätzlich einfach schlecht. Ja, denn wenn Jesus wirklich Mensch geworden wäre, hätte das ja einen großen Einfluss auf uns. Ein Einfluss auf dich und mich. Es würde heißen, dass Gott uns nahe gekommen ist und damit etwas erreichen will. Es würde aber auch deutlich machen, dass man in dem Körper, wo wir jetzt sind, auch geistlich leben kann und nicht den Mächten hilflos ausgeliefert ist. Man kann so leben, dass der Mensch und Gott Freude daran hat. Und wie das aussieht, das beschreibt den ersten Johannesbrief. Ja, und ich habe den ersten Punkt überschrieben mit Weihnachten ist weit mehr als eine Krippe. Und ich lese den ersten Abschnitt noch einmal vom 1. Johannes, Vers 1 und 2. Und da steht, von allem Anfang an war es da. Und wir haben es gehört. Und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Die erste Frage ist, von welchem Anfang spricht hier Johannes? Im Johannesevangelium, die das kennen, die wissen ja, da spricht er auch von einem Anfang am Anfang, dort spricht er vom Anfang der Schöpfung. Doch hier ist die Rede von der Botschaft der Menschwerdung Jesu, dort, wo das angefangen hat. Und ja, gerade in der jetzigen Zeit denken viele Menschen an das kleine Christkindchen in dem Krippchen. Ein Mensch, und das können ja eigentlich die Menschen schon noch akzeptieren. Aber wenn man dann sagt, ja, Jesus ist gleichzeitig auch Gott, dann fällt es manchen Menschen schwer, das zusammenzubringen. Also genau umgekehrt, die gnostische Bewegung damals hat gesagt, ja, Gott, Jesus, das können wir akzeptieren. Aber nicht die Menschwerdung. Und heute vielleicht eher, ja, die Menschwerdung, die ist noch irgendwie kritisch, historisch kritisch, kann man das noch irgendwie argumentieren, aber nicht diesen Gott. Man denkt vielleicht, muss man das symbolisch verstehen oder wie auch immer. Und Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, das ist einer der Jünger, der sehr nahe mit Jesus unterwegs war. Wir haben ja die 12 Jünger und dann sind in den 12 Jüngern die 3 Jünger, Petrus, Jakobus, Johannes, die waren dann immer nahe mit Jesus unterwegs. Sie durften auch mitgehen, wenn es Schwierigkeiten oder wenn Verklärung auf dem Berg, vielleicht kennt ihr die Geschichte, oder verschiedene, da durften sie, die 3 durften dann immer mitgehen. Also die waren ganz nahe bei Jesus. Und dieser Johannes, der macht deutlich, Jesus ist wirklich Mensch geworden, dieser Gott. Er ist wirklich Mensch geworden und es ist nicht nur eine Illusion oder ein Wunsch. Ja, und wenn wir daran glauben, dass Gott allmächtig ist, dass er tun kann, was er will, dann kann er auch Mensch werden. Er sagt hier, der Johannes sagt, wir haben Jesus gehört mit unseren Ohren. Geht weiter und sagt, aber nicht nur das, das können wir hier sehen, jetzt den ersten Punkt, genau. Wir haben ihn gehört, wir haben es gehört, aber nicht nur das, wir haben es auch wirklich mit unseren Augen gesehen. Das Zweite, aber nicht nur das, wir haben ihn auch bewundert, ja, beobachtet. Also wir waren mit ihm unterwegs und wir haben ihn wirklich nicht nur so kurz gesehen, sondern wirklich waren wir mit ihm unterwegs und haben ihn beobachten können, bestaunen können. Aber nicht nur das, sondern wir haben ihn tatsächlich auch berührt. Mit unseren Händen. Jesus, Gott selbst, ist wirklich Mensch geworden. Es ist nicht nur irgendwie so eine, ja, hätte ich gerne, sondern das Sehen, Hören und das mit den Händen berühren ist eine eidenschaftliche Zeugenaussage. Ja, aber die Menschwerdung Jesu macht aber noch etwas anderes deutlich, eine weitere Wahrheit. Er sagt nämlich, ich bin das Wort des Lebens. Jesus macht deutlich, dass das Jesus, das Wort und das Leben unweigerlich miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn man Jesus wegnimmt, dann nimmt man das Leben weg, die Lebensfülle. Wirkliches Leben in dieser Welt und in Ewigkeit ist immer mit der Person Jesus Christus verknüpft. Ja, wir merken, Weihnachten feiern ist weit mehr als ein kleines Fest. Es ist ein Bekennen zu seiner Autorität. Ja, da stellt sich ja dann die Frage, gut, wenn das Leben mit Jesus verknüpft ist, wie kann ich mich dann mit diesem Leben, mit diesem Jesus verknüpfen? Weil wir alle, wir wünschen uns, ein erfülltes Leben zu haben. Und dazu ein Bibelvers aus Johannes 5, Vers 24. Dort steht, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Also es wird ganz klar gezeigt, was notwendig ist, um das Leben zu gewinnen. Es ist notwendig, sein Vertrauen auf ihn zu setzen, auf Jesus zu setzen. Nicht durch gute Werke, nicht durch irgendwelche fromme Übungen. Nein, die Schlüsselfrage ist, wie finde ich das wahre Leben? Und das ist im Vertrauen auf Gott. Die Bibel sagt, wir haben uns selber abgeschnitten von diesem Leben. Und dass wir uns wieder anknüpfen können, da braucht es Gott, den Gottmenschen Jesus, damit wir ewig leben können. Dies ermöglicht er, indem er auf die Welt kam, in Jesus, und den Weg erneuerte. Und er bezahlte einen hohen Preis, nämlich mit dem Tod am Kreuz, damit wir wieder in diese Verbindung hineinkommen können. Er hat Leben geschaffen, indem er auferstanden ist. Für dich und mich. Ja, und wenn wir unser Vertrauen auf diesen Jesus setzen und nicht auf uns selbst, dann haben wir den Schritt vom Tod ins Leben getan. Vielleicht wird sich manch einer von euch fragen, ist das nicht viel zu einfach? Einfach so geschenkt? Einfach so nur Vertrauen? Ja, es ist zu einfach. Und doch ist es für manch einen so schwer, weil er zugeben muss, dass er es selber nicht kann. Ja, und jetzt zu diesem Abschnitt habe ich ein cooles Zitat gefunden, das möchte ich euch vorlesen. Von wem es ist, weiß ich nicht. Da heißt es, ich bin froh, dass mein Wissen über das ewige Leben nicht auf Spekulationen der Philosophen oder Theologen beruht, sondern auf dem absolut zuverlässigen Zeugnis derer, die ihn, in dem dieses ewige Leben Fleisch geworden ist, hörten, sahen, angeschaut haben und betastet haben. Das war nicht nur ein schöner Traum, sondern eine erhärtete Tatsache, sorgfältig beobachtet und genau aufgezeichnet. Ich komme zum zweiten Punkt und der heißt: Doch was ist das Ziel von Johannes? Das ist Weihnachten, ist eine echte Freundschaftsanfrage. Weihnachten ist eine echte Freundschaftsanfrage. Und ich lese dazu den Abschnitt, den dritten Vers. Und warum verkündigen wir euch das? Was wir gesehen und gehört haben. Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Ja, letztens hatte ich ein Gespräch mit meiner Tochter. Wir haben über den Himmel geredet. Also nicht, dass ich mit meiner Tochter nur über den Himmel rede, aber das gab es. Und sie hatte ganz viele CDs zu Hause, so christliche CDs. Mir ganz bewusst versuchen wir da möglichst viel zu kaufen, dann hat sie eine große Auswahl, das zu hören. Das ist eine, die ich sehr empfehlen kann, über die Bibel. Da gibt es verschiedene, über Abraham und Sarah, Isaac und Rebekka, Jakob und Rahel, Mose und Zippora. Die ganzen Geschichten werden ganz auf kreative Weise den Kindern schmackhaft gemacht. Die einen kennen sie vielleicht auch mit Adonit dann noch und so weiter. Und dann haben wir darüber geredet, über diese Personen, und wir haben darüber geredet, ja, die werden wir dann einmal im Himmel persönlich kennenlernen. Ja, da können wir dann einmal, wenn wir bei ihnen sind, können wir sie fragen gehen, ja, wie ist denn das gewesen? Wie hast du dich gefühlt, Mose? Also mit dem Feuerbusch. Oder wie hast du dich gefühlt, Abraham? Oder wie war das? Zippora, der Umgang, wie war das Leben? Man kann ganze Storys dann wirklich aus dem Mund der Leute selber hören, wie sie Gott erlebt haben und wie sie sich gefühlt haben. Ja, und dann haben ihre Augen natürlich geleuchtet, weil sie sich auf diese Begegnungen freut, weil sie diese Geschichten ja alle gehört hat, mit diesen CDs. Johannes sagt, dass die Gemeinschaft mit ihm jetzt schon möglich ist. Was meint er damit? Ja, Gemeinschaft bedeutet teilhaben oder etwas gemeinsam haben oder eine geteilte Erfahrung, bei der nichts dazwischen steht. Ja, wir alle kennen das, wenn wir mit jemandem sprechen und man hat Gemeinsamkeiten oder man merkt, ah, der hat es gleich verstanden wie ich, dann merkt man, ja, das ist eine harmonische Diskussion. Ja, da kann man gut lange reden und es passt irgendwie. Man versteht sich einfach. Ich möchte dazu aus dem Johannes 17, Vers 20 eine Stelle lesen. Johannes 17, Vers 20 und 21. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf das Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie sind in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Genau, das, was der Johannes hier sagt, ist genau das Gleiche, wie Jesus sagt. Das heißt also, wenn wir verstanden haben, was Johannes uns sagen will, wenn wir das wirklich so verstanden haben, wie der Text es will, dass wir es verstehen, dann haben wir Gemeinschaft mit Johannes und dadurch auch Gemeinschaft mit Gott. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn wir das Wort in Bezug auf das Evangelium nicht genauso annehmen, wie es hier steht, haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir das Wort Gottes genauso verstehen, wie es verstanden werden will. Weil es einen großen Einfluss auf unsere Gottesbeziehung hat. Manche sagen, ja, man kann es unterschiedlich verstehen. Aber unser Streben sollte es sein, wirklich so zu verstehen, wie es verstanden werden will. Weil deine Beziehung zu Gott hängt davon ab. Krass, was für eine Dimension. Ja, und was folgt auf so eine innige Gottesbeziehung? Ich komme zum dritten Punkt. Weihnachten will, dass du dich maximal freust. Weihnachten will, dass du dich maximal freust. In 1. Johannes 1, Vers 4, das ist der letzte Teil der heutigen Predigt, da steht: Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Also das Ziel des Johannesbriefes, wenn ihr den mal lest, ist es, dass du dich freust. Und sogar eine dreierlei Freude, schreibt hier der Johannes. Zuerst will er, dass die Leser sich freuen, die, die den Brief lesen, dass sie die Freude in Fülle erleben. Und diese Leser, die sind gläubig. Aber Johannes will ihnen helfen, in eine vertiefte Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Er zeigt ihnen im Brief auf, wie sie den Fokus setzen sollen. Ja, in jeder Kultur ist es ja so, dass man sich Strategien zurechtlegt, wie man den Alltag bewältigen kann. Das ist ja jeder irgendwo ein bisschen anders. Jeder macht das ein bisschen anders auf dieser Welt. Wenn man in ein anderes Land geht, merkt man das. Und die Kultur zeigt dann auch ein Stück weit, was den Leuten wichtig ist. Wo sie sich versprechen, Glück zu finden. Ja, es ist auch das, was uns viel Energie gibt. Ja, aber manche oder viele dieser Ziele, die die Freude versprechen, verblassen mit der Zeit. Und man merkt, es ist nicht das, was langfristig Freude schenkt. Ja, meistens steht es im Zusammenhang mit Macht, mit Geld oder mit Sex. Die Freude ist von kurzer Dauer. Und hier wünscht sich Johannes, dass unsere Sicht korrigiert wird mit dem Brief und dass wir dann Freude erleben, die tief geht und die wirklich in Fülle sich zeigt. Und das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Wir wollen Freude in Fülle. Das ist das Schönste, das es gibt. Ja, und er sagt uns, die wir gläubig sind, die wir sagen, ja, ich habe mein Vertrauen auf Jesus gesetzt, sagt er uns, wir sollen uns nicht so schnell zufrieden geben. Manchmal ist es so, wir sind vielleicht gläubig geworden und wir akzeptieren jetzt den Zustand, wie es ist. Doch Jesus möchte uns Freude in Fülle geben. Er will unser Leben so korrigieren, dass wir schlussendlich total erfüllt sind. Ja, und Johannes ist so erfasst und so begeistert von diesem Jesus, dass er über jeden Fortschritt eines Gläubigen sich freut. Das lesen wir auch im dritten Johannes. Im dritten Johannes, da heißt es in Vers 4, Es gibt für mich keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder so leben, wie es der Wahrheit entspricht. Und im 1. Johannesbrief spinnt er es sogar noch weiter. Er spricht von wir, von den Aposteln, das ist das apostolische Wir. Er sagt, alle Apostel freuen sich, also wenn du geistlich Fortschritte machst, freuen sich alle Apostel mit, sagt er hier an seinen Lesern. Es ist eine riesige Freude. Man könnte sagen, sie machen ein Fest, wenn du geistlich Fortschritte machst. Aber wieso? Denn jedes Mal, wenn wir wirklich etwas geistlich verstehen, oftmals verstehen wir es ja, wir lesen den Text, aber wir verstehen es eigentlich nur oberflächlich. Aber wenn wir es wirklich verstehen, was das für unser Leben bedeutet, dann ist das ein Wunder Gottes. Es zeigt nämlich den Sieg, des Lichts über die Finsternis und führt zu Freude. Ja, wenn finstere Ecken in unserem Leben erhellt werden, wenn eine tiefgreifende Veränderung stattfindet. Und diese Freude, dieses maximale Maß an Freude erleben wir, wenn wir altes, wenn wir schaffen, altes Leben, alte Strukturen, altes Denken loszulassen. Und das ist ja auch ein Stück weit Halt. Und dann Jesus mit Jesus Neues wagen und anderen das ermöglichen. Ja, und dieses Vorwärtsgehen, dieses Loslassen, das gefällt nicht allen. Vor allem nicht dem Widersacher. Denn das ist ein Weg, der ist untypisch. Ein Weg, der Jesus gegangen ist, nicht oben durch. Er ging einen Weg des Niedrigen, der Weg in die Krippe des Besitzlosen, ja des Leidenden am Kreuz. Aber etwas kann ich garantieren, Jesus hatte Freude. Jesus war voller Freude in der Beziehung mit seinem Vater. Ja, und in diese Gemeinschaft will uns Jesus hineinführen, dass wir echte, überschwängliche Freude erleben. Ja, und wenn wir das verstanden haben, was das heißt, dann können wir uns über geistliche Erfolge freuen. Gerade auch über geistliche Erfolge bei anderen. Wir kennen ja das, wenn wir im Gottesdienst sitzen und jemand erzählt etwas und er hat etwas erlebt mit Jesus, dann ist die Gefahr, dass man denkt, und ich kann sich vielleicht gar nicht richtig mitfreuen. Aber hier ist nichts von Eifersucht. Denn wenn wir wissen, was für ein Sieg das ist, wenn das Licht über die Finsternis triumphiert, dann sehen wir das wie Johannes. Das Schönste ist es, wenn Menschen wie du und ich in die Gemeinschaft mit Jesus hineinfinden, vertieft hineinfinden. Und da kommen wir zur Frage, was Weihnachten uns lehrt. Weihnachten lehrt uns Freude. Und da möchte ich ein Zitat noch lesen von einem Mann, der Pentecost heißt. Da steht: Johannes weiß, dass die einzige echte Freude nur ein Kind Gottes erfahren kann. Freude, die aus einer richtigen Beziehung zum Vater und zum Sohn kommen. Ja, lasst uns den Fokus auf die richtige Beziehung legen. Und lasst uns unsere Lebensweise korrigieren, damit echte Freude kommen darf. Ich fasse zusammen. Weihnachten ist weit mehr als eine Krippe. Ja, auch damals wie heute, Jesus ist vielleicht sehr fern, man feiert das Fest. Und es wird deutlich, wenn wir das lesen, Jesus ist weit mehr als ein Mensch und er ist wirklich da gewesen. Das, was du glaubst, ist nicht irgendein Hirngespinst oder irgendwie ein Traum gewesen. Nein, es ist handfest, hat das jemand gesehen, er hat es wirklich betastet, er hat es gesehen, er hat es bestaunt und gehört. Und Weihnachten ist eine echte Freundschaftsanfrage. Es ist nicht so oberflächlich. Es ist nicht, dass nach irgendwann dann fertig ist, sondern Jesus hat alles dafür gegeben, um dein Freund sein zu dürfen. Ist das nicht etwas Geniales? Und Weihnachten will, dass du dich maximal freust. Und es will so viel Lebensstrukturen, die wir uns aufgebaut haben, will unsere Freude stehlen. Lasst uns korrigieren lassen durch sein Wort, dass wir sagen, okay, ich will wirklich es so verstehen, wie du es meinst, damit ich in diese tiefe Beziehung hineinfinde. Nicht nur in ein Erfüllen von Buchstaben, sondern wirklich ein Leben aus dem Geist. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du nicht das Ziel hattest, um uns zu verdammen, in diese Welt zu kommen, sondern dass du gekommen bist, um uns Freude zu schenken. Echte, tiefe Beziehung, eine Freundschaft, die alles übersteigt, die uns mit Freude erfüllt. Ja, du siehst bei mir, wie oft Dinge, Sorgen, Ängste, die Beziehung trüben will, weil ich es irgendwie selber probiere. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen und bei dir echte Freude erfahren können. Ja, hilf uns, nicht nur oberflächlich mit dir zu leben, sondern in einer tiefen Liebesbeziehung. Ja, wir brauchen deine Gegenwart, wir brauchen deine Nähe, deine Freude in unserem Leben. Ja, Herr, schenk, dass unsere Freuden nicht in vergänglichen, kurzfristigen Freuden sind, sondern dass wir in dir unsere Freude finden, die wirklich hält, die andauert und die von Bedeutung ist. Ich danke dir dafür, für Weihnachten. Weihnachten, wo du uns nahe gekommen bist und nahe kommst. Und ich danke dir dafür, dürfen wir einander haben und dürfen wir mehr und mehr von dir korrigiert, auf dich ausgerichtet werden und Freude finden. Amen.